Ich habe am Anfang eine Frage an euch. Betreibt jemand von euch Ahnenforschung? Ein bisschen? Ja, okay. Wie weit seid ihr zurückgekommen? Okay, 1600 irgendwas ist schon ganz schön weit, finde ich. Ja, Johannes Onkel, der hat für seine Familie sich das zur Aufgabe gemacht. Der hat vor vielen Jahren damit angefangen und haarklein recherchiert. Der war also in allen möglichen Archiven unterwegs und hat geguckt, und der ist nur bis 1815 zurückgekommen, ist dafür aber zum Beispiel sogar extra nach China gereist, nach Tsingtao, weil da war sein, also Johannes Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, im Ersten Weltkrieg stationiert. Johannes Onkel hat über 5 Jahre an einem ganz großen Buch zusammengearbeitet und alles zusammengestellt. Und ihn interessierten aber nicht nur die Daten und Fakten und dieser Stammbaum, der wuchs, sondern vor allem die Lebensgeschichten, die hinter jedem steckten. Wer hat wen getroffen? Was haben sie erlebt? Wo waren sie unterwegs? Wie sind sie zu dem geworden, was sie heute sind oder waren? Da drin steckt ganz schön viel Arbeit. Und ich habe mich gefragt, also meine Sache wäre das nicht, und wofür macht man das? Als Hobby vielleicht, aber auch so ein bisschen der innere Antrieb, glaube ich, um zu erfahren, wo man eigentlich herkommt. Die Antworten auf Fragen zu finden, wie wo gehöre ich hin? Zu wem gehöre ich? Was erzählen all die Geschichten? Was zieht sich durch und was verändert sich auch? Das haben wir sicher auch alle irgendwie so ein Stück weit, so ganz minimal an Weihnachten erlebt. Wir kramen doch an Weihnachten gerne mal alte Familiengeschichten hervor. Weißt du noch damals das eine Weihnachten, als es während des Gottesdienstes so sehr geschneit hat, dass der Opa den Trecker holen musste, damit die Leute vom Gemeindeparkplatz runterkommen konnten? Und wir sind dann mit dem Schlitten nach Hause gefahren und die ganze Straße entlang. Das war was. Solche Geschichten oder so ähnliche Geschichten, die zeigen, wo wir herkommen, was wir erlebt haben, was sich vielleicht auch für Lebensumstände geändert haben. Dieses Jahr gab es keinen Schnee, sondern ganz viel Regen. Was trägt und was prägt in all dem Wandel? Und wir wollen uns heute so ein bisschen den Stammbaum von Jesus anschauen. Vor 2 Tagen, da haben wir seine Geburt gefeiert und dem Stammbaum wurde quasi ein neuer Ast hinzugefügt. Die ersten Verse des Matthäus-Evangeliums, die geben darüber Auskunft mit all den Namenslisten der Vorfahren Jesu, einem sogenannten Geschlechtsregister. Mancher wird jetzt vielleicht denken, solche biblischen Geschlechtsregister, sie sind ganz schön langweilig und unwichtig. Und da blätter ich beim Bibellesen schnell gern mal weg. Da habe ich so ein paar Seiten schon mal weg. Und ich will heute versuchen, euch zu zeigen, was alles hinter so einem scheinbar langweiligen Geschlechtsregister stecken kann. Denn auch hier geht es um Menschen und ihre Geschichten und vor allem Gottes Geschichte mit uns. Manchmal fällt es schwer zu verstehen, wer Jesus denn eigentlich jetzt ist. Ist er Mensch oder Gott? Wie soll das denn auch zusammengehen? Schon von Anfang an haben sich Christen genau damit schwer getan. Und vielfältig sind auch die biblischen Deutungen seiner Person. So wird die Abstammung auf viele bedeutende Menschen zurückgeführt: Abraham, Isaak, Ruth und den König David. Aber in einem, da sind sich alle einig. Mit Jesus hat Gottes Beziehung zu den Menschen eine ganz neue Qualität erreicht. Kein Prophet, kein Engel steht als Mittler zwischen Gott und uns. Aber in Jesus, da zeigt sich Gott selbst. So wichtig sind wir ihm. Das kann ich nicht immer begreifen, da bin ich ganz ehrlich. Aber wenn ich das glaube, dann macht mich das reich. Daher fordere ich euch heute mal so ein bisschen heraus. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist man ja auch fit, euch darauf einzulassen und zu entdecken, welcher Schatz vielleicht heute in diesem Geschlechtsregister Jesu bereit liegt. Ihr habt alle ein Blatt hoffentlich bekommen. Wer keins hat, kann sich noch melden. Wir haben noch ein paar. Und ihr zu Hause, ihr könnt mal eure Bibel hervorkramen und Matthäus 1 aufschlagen. Wenn ihr möchtet, dann nehmt doch dieses Blatt mal zur Hand, denn damit beschäftigen wir uns jetzt die kommenden Minuten. Darauf stehen nämlich 45 Namen. Diese Namen, die bilden den Stammbaum Jesu nach der Aufstellung des Evangelisten Matthäus. Und ich lese sie uns einfach einmal vor. Der Stammbaum von Jesus. Das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams war. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peretz und Serach, ihre Mutter war Tamar, Peretz von Hezron, Hezron von Ram. Ram war der Vater von Aminadab, Aminadab von Nashon, Nashon von Salomon. Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab, Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth, Obed der Vater von Isai. Isai war der Vater von David, dem König, David von Salomo, seine Mutter war die Frau von Uriah. Salomo war der Vater von Rehabiam, Rehabiam von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Josia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Dann kam die Verbannung nach Babylonien. Als die Verbannung nach Babylonien vorbei war, wurde Joachim Vater von Shealtiel, Shealtiel von Zerubabel, Zerubabel von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleazar von Matan, Matan von Jakob, Jakob von Josef. Josef war der Mann von Maria, Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Alle Generationen zusammen sind von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylonien 14 Generationen, von der Verbannung nach Babylonien bis zu Christus 14 Generationen. Wenn wir uns diesen Aufbau von dem Text angucken, dann fällt auf, Matthäus hat die Namen von Jesu Vorfahren in drei Gruppen aufgeteilt. Deswegen habe ich auch das auf dem Blatt in drei Abschnitte gemacht. Je 14 Personen, je 14 Generationen. Der Stammbaum, der schreitet nämlich drei Zeiträume in der Geschichte Israels ab. Der erste Abschnitt, der beginnt mit Abraham und der schlägt den Bogen bis zu David, die Zeit der Väter und Mütter Israels. Der zweite Abschnitt, der beginnt dann mit David und der reicht bis Joachim, die Zeit der Könige Israels. Und der dritte Abschnitt, der reicht von Shealtiel bis Matan, die Zeit der Priester am Tempel in Jerusalem. Der Stammbaum Jesu, der zeigt also mit Abraham, da ging es los, die großen Könige Israels und Israels, David und Salomon, die gehören zu Jesu Ahnen. Und dann wird Jesus in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren. Jesus ist der neue König Israels. Ich glaube, dass es mit den Zahlen auch irgendwie was Wichtiges zum Ausdruck bringen soll. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber wir kriegen das hin. Es sind nämlich 3 mal 2 mal 7 Personen. Also 3 Abschnitte und dann 2 mal 7 Personen sind 14 Generationen. Und das sind alles heilige, göttliche Zahlen. Der eine Gott, der hat sich nämlich dreifach als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Und ihm gebührt auch das dreifache Heil der Engel. Und zwei, das ist das Grundprinzip der Schöpfung mit Himmel und Erde, Land und Meer, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Zweifach ist auch die Natur Christi, so kann man das sagen, denn er ist Mensch und Gott zugleich. 7, aber das ist die Zahl der Vollkommenheit, denn am 7. Tag hat Gott sein Schöpfungswerk vollendet. Die Zahl 7, die deutet darauf hin, dass eine Zeitepoche vollkommen zu ihrem Abschluss gekommen ist. 3 mal 2 mal 7. So ist es auch 3 mal 14 Gruppen, wie Vers 17 ganz besonders herausstellt, denn in der gedoppelten 7-Zahl, also 2 mal 7 gleich 14, ist die Geschichte Israels nämlich durch Gott vollkommen und zu ihrem Abschluss gekommen. Und dreimal diese 14-Zahl zeigt das vollkommene Regieren und Walten Gottes in der Geschichte. Die ersten 14er-Epochen führten bis König David, die zweiten bis zur Vernichtung des israelitischen Königtums und in die babylonische Gefangenschaft und die dritte bis zu Jesus Christus, dem alleinigen und wahren König, dem ewigen König, dessen Herrschaft kein Ende nehmen wird. Das steckt alles, und also jetzt schon alles, in diesem Stammbaum Jesu drin. Der Stammbaum hat uns also in seinem Aufbau allein, nämlich diesen 3x14 Epochen, etwas ganz Wunderbares zu sagen. So deuten die Zahlen etwas an, das die Namen der Vorfahren allein gar nicht preisgeben können. Jesus ist nicht nur ein richtiger Mensch mit seiner richtigen menschlichen Abstammung, sondern er ist zugleich auch der wahre Gott, der eingeborene Sohn, der himmlische Vater. Zu jedem der Namen im Stammbaum Jesu, da gehören Geschichten, da gehören Gotteserfahrungen. Die Geschichten, die können wir jetzt nicht alle erzählen, dann säßen wir bestimmt noch bis nach Silvester hier. Aber auf 4 der Namen und ihrer Geschichten, der Bedeutungen im Stammbaum Jesu, da möchte ich jetzt ein bisschen besonders eingehen. Tamar, Ruth, die Frau von Uriah und Josia. Tamar, die ist Kanaaniterin. Sie wird die Frau Gers, Sohn des Stammvaters Juda. Ihr Mann stirbt und sie bleibt kinderlos. Mit großer List und Verführungsgeschick sorgt sie dafür, dass sie schwanger wird, und zwar von ihrem Schwiegervater Juda. Als das ans Licht kommt, da soll sie wegen Ehebruchs gesteinigt werden. Dann kommt aber heraus, dass Juda, der fromme Israelit, Vater des Kindes ist. Und er sagt einen beeindruckenden Satz über die fremde Frau Tamar: Sie ist gerecht, ich nicht. Die Geschichte von Ruth, die hat ihr ganz eigenes Buch in der Bibel. Ruth war die Schwiegertochter der Jüdin Noomi, und als ihr Mann, der Sohn von Noomi, starb, da kehrten sie zusammen mit Noomi zurück nach Bethlehem, der Heimat von ihr. Sie ist als Moabiterin dort allein auch wieder eine Fremde. Sie trifft im Verlauf der Geschichte auf Boas, den jüdischen Besitzer des Feldes, auf dem Ruth arbeitet, um sie und Noomi zu ernähren. Sie kann ihn schließlich heiraten und wird durch die Nachkommen, die sie und Boas haben, jemand Besonderes. Die Frauen in Bethlehem, die preisen Ruth und sagen zu Noomi, ihrer Schwiegermutter: Ruth, deine Schwiegertochter, die Fremde, hat dich geliebt und hat einen Sohn geboren, der dich versorgen wird. Sie ist viel mehr wert als 7 Söhne. Sie ist viel mehr wert als 7 Söhne. So wird Ruth die Großmutter des Königs David. Die Frau aus der Fremde, die erweist sich als gerecht, als Liebende. Gott setzt mit ihnen Geschichte Israels fort. Sie wird Zukunftsträgerin. Mit Ruth haben wir nämlich eine weitere nicht-jüdische Person, die im Stammbaum von Jesus aufgeführt wird. Und das ist ganz schön besonders. Sie war eine Fremde in Bethlehem. Sie ist mit Noomi mitgegangen, weil sie sie als Familie erachtet hat. Und sie hat auch den Gott von Noomi respektiert und gesagt, er soll ihr wie ihr eigener Gott sein. Dadurch, dass sie im Stammbaum von Jesus mit eigenem Namen aufgeführt wird, da haben wir auch den Hinweis darauf, dass Jesus nicht nur für die Juden gekommen ist. Jesus will nicht nur dem jüdischen Volk dienen, sondern eben auch den Menschen wie Ruth, die bereit sind, den Gott der Juden als ihren eigenen Gott anzuerkennen. Ihnen gilt die gute Nachricht von Jesus. Auch für sie ist Jesus damals auf die Welt gekommen. Was steckt wohl hinter der geheimnisvollen Frau von Uriah? Es geht hier um ein ganz besonderes Paar, David und Bathseba. Vielleicht eins der bekanntesten Paare aus der Weihnachtsgeschichte, aber nicht unbedingt wegen ihrer romantisch-kitschigen Geschichte, sondern wegen dem Drama und ihrer Geschichte drumherum. David sieht Bathseba beim Baden und holt sie zu sich. Sie wird schwanger von ihm, obwohl sie eigentlich mit Uriah, einem Soldaten der Armee von David, verheiratet ist. Dieser dient gerade im Krieg. David versucht das noch auf verschiedene Weisen zu vertuschen, doch schließlich sieht er keinen Ausweg mehr und lässt Uriah absichtlich auf dem Schlachtfeld sterben. Dann heiratete er Bathseba, schließlich wird eins ihrer Kinder Salomo, der König von Israel, und die Linie geht weiter bis zu Jesus. Keine sehr schöne, keine sehr gottgefällige Geschichte, die hier im Stammbaum von Jesus auftaucht. Aber sie kann uns erinnern, dass Jesus eben nicht nur für die sündfreien Menschen kam. Er kam auch für Personen, die Fehler machen. Dass David und Bathseba zu den Vorfahren von Jesus gehören, erinnert uns daran, dass wir nicht an unseren schlimmsten Fehlern beurteilt werden. Jesus kam nicht für die Schuldfreien, für diejenigen, die nie sündigen in ihrem Leben. Er kam, damit die Fehler nicht das letzte Wort in unserem Leben haben, dass wir trotz ihnen in Gemeinschaft mit Gott sein dürfen. Und schließlich die Geschichte von Josia, einem Jungen, der bereits im Alter von 8 Jahren König von Juda wurde. Er wird als ein unglaublich guter und vor allem gerechter König angesehen. Er hat sich anscheinend sehr genau an die Gesetze gehalten und hat eigene Reformen durchgeführt, nicht nur auf staatlicher, sondern eben auch auf kultischer Ebene. Zudem ist man heute überzeugt, dass unter seiner Herrschaft wohl die Arbeit an der jüdischen Bibel begonnen hat. Wir haben also einen König im Stammbaum von Jesus, der als gerecht und gottesfürchtig gilt. Er hält sich an die Gesetze, er setzt sie nicht aus, um sich zu seinem eigenen Vorteil zu machen. Auch Jesus wird später als gerechter und gottesfürchtiger beschrieben. Er hält sich an die Gesetze, wenn auch vielleicht nicht in der radikalen Weise wie Josia. Jesus führt nämlich die Gesetze ihrer Wurzel zu, der Gottes- und Nächstenliebe. Und auch Jesus wird den Kult, so wie er bis dahin bekannt ist, grundlegend ändern. Bewegende Geschichten. Israel erlebt auf seinem Weg mit Gott große Überraschungen. Auf Gottes Heilsweg, da finden sich List, sogar Verrat, Handeln wildfremder Menschen, mutig und unerwartet, und Treue. Gott wirkt oft im Verborgenen und doch heilsam und zukunftssehend. Gott wirkt durch jeden Einzelnen zum Heil für sein Volk und für die Welt. Und dann kommen wir zum Ende des Stammbaums. Josef, Maria und Jesus. Am Ende des Stammbaums, da wird die bisherige Struktur, die wir kennen, durchbrochen. Eigentlich müsste es doch heißen, Jakob war der Vater von Josef, Josef von Jesus. Stattdessen lesen wir von Josef als dem Mann Marias, die die Mutter Jesu war. 2 Sachen können wir hier am Ende des Stammbaums also feststellen. Zunächst ist Jesus der Sohn der Maria. Diese Passivform, die umschreibt das Handeln Gottes an Maria, die Jesus zum Sohn Gottes macht. War dann aber auch Josef hier in, war dann der auf Josef hier hinführende Stammbaum eigentlich überhaupt notwendig, weil der hat ja eigentlich gar nichts so vom Geschlecht her damit zu tun. Josef war der Davidssohn. Er ist Jesus Vater vom Gesetz her, denn die gesetzliche Vaterschaft war jüdischem Rechtsdenken bekannt. Wenn jemand sagt, dies ist mein Sohn, so ist er beglaubigt. Er tritt in alle Erbrechte des Sohnes ein. Josef war also nach jüdischem Recht der rechtmäßige Vater von Jesus. Und damit ist es alles auch Jesu Stammbaum. Jesus ist als berechtigter Teil des Stammbaums, der im Alten Testament bei Abraham, dem Stammvater, beginnt. Der rote Faden, der zieht sich durch die ganze Bibel. 45 Namen, 45 Personen und ihre Geschichten, die Gott schreibt. 45 Namen bis Josef, Maria und Jesus. 45 Namen, die zeigen, dass Jesus eben wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Jesus, der Christus, der ist der Zielpunkt der Generationenfolge. Für ihn wurde der ganze Stammbaum aufgestellt und er fasst in seiner Person die Geschichte Israels zusammen. Mit Jesus wurde nämlich das Ziel erreicht. Egal mit welchem Hintergrund, egal ob Jüdin oder nicht, egal ob sündig oder nicht, Gott schreibt Geschichte. Der Stammbaum von Jesus, der weist uns schon vor seinem allerersten Wort, vor den ersten Reisen, vor den ersten Wundern und Gleichnissen, vor seinem Sterben und seiner Auferstehung darauf hin, dass Jesus an Weihnachten für uns alle geboren ist. Und was Gott mit seinem Sohn vorhat, wie er seine Geschichte weiterschreibt. Der rote Faden, der zieht sich durch die ganze Bibel bis zum Schluss. Jesus, das Baby in der Krippe, das ist Teil von einer großen Geschichte Gottes und gleichzeitig der Beginn einer neuen Geschichte hier auf der Erde. Denn jetzt, mit seiner Geburt, fängt es erst richtig an. Amen. Ich bete noch mit uns. Großer Gott, ich danke dir für all die Geschichten, die du mit uns Menschen schreibst. Für all die unterschiedlichen und einzigartigen Geschichten. Für all das, was du aus unserem Leben machst, wie du uns gebrauchst. Und ich danke dir für so Aufzählungen, für so Stammbäume in der Bibel, dass wir darin entdecken können, was alles schon geschehen ist, was alles aufeinander aufbaut und zu welchem Ziel du es führst. Herr, ich danke dir für deinen Sohn Jesus, dass wir dir so wichtig sind, dass du ihn auf die Welt geschickt hast, damit wir Beziehungen zu dir haben dürfen, dass wir das feiern dürfen und uns immer wieder daran erinnern dürfen. Du bist groß, Herr, dafür danke ich dir. Amen.